Das Leben auf dem Lande, ein Idyll mit Fallstricken. Die schöne Jahreszeit hat begonnen. An Feiertagen und Wochenenden zieht es Städter wieder hinaus ins Umland, ins schöne Brandenburg zum Beispiel. Und nicht wenige werden angesichts des Charmes der Landschaft und der Heimeligkeit der Städtchen und Dörfer mit dem Gedanken spielen, dorthin zu ziehen. Wohnungsmangel, Lärm, Konsumdruck in der Stadt und der Wunsch nach Entschleunigung machen ländliche Gebiete offenbar vor allem für junge Familien attraktiv. Familien wie die von Björn Fedder. Der Philosoph ist vor einigen Jahren mit den Seinen von München in eine Gemeinde am Ammersee gezogen und hat sich mit dem Leben auf dem Lande gerade in einem Essay befasst. Guten Tag, Herr Dr. Fedder.
Guten Tag, Frau Mattei. Hallo.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Fedder, als wir uns zu diesem Gespräch verabredeten, da schrieben Sie, bitte nicht in der und der Woche, da ziehe ich um. Geht's zurück in die Stadt?
Nee, ich ziehe eine größere Wohnung bei uns im Ort. Mit Blick auf den See und ein bisschen mehr Platz.
Und doch stellen Sie in Ihrem Essay das Befinden auf dem Lande die These auf, selbiges mache reaktionär. Das ist ja nun nicht gerade ein vorteilhaftes Urteil. Zwei Seelen in Ihrer Brust?
Ach, na, das Landleben hat für mich eben vor allen Dingen pragmatische Vorteile. Ich habe drei kleine Kinder, die gehen da zur Schule in den Kindergarten, die sind da eingefügt. Und da ist das Land eben das kleinere Übel, würde ich sagen.
Das kleinere Übel, das ist es, was Sie vor einigen Jahren aufs Land gezogen hat. Und was bringt Sie so am Ammersee auf die Barrikaden?
Ach, ich bin gar nicht so auf den Barrikaden, wie das Buch ja zuweilen verstanden worden ist, sondern ich habe mich einfach zunächst mal gefragt, was ist eigentlich in mich gefahren, dass ich als jemand, der ja auf dem Dorfe aufgewachsen ist und da keine besonders schöne Zeit hatte, einfach wieder aufs Land gezogen bin und dann feststellen musste, dass es 30, 40 Jahre später am Ammersee eigentlich genauso ist wie im Höxterschen, im Droste-Hülshoff-Land. Und ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich diese Sehnsucht bei mir? Die andere Frage war, was heißt eigentlich provinziell? Ist das eine Frage, wo es nur um die Entfernung von Autobahnanschlüssen oder um S-Bahn-Anschlüsse geht? Oder hat das nicht auch eher etwas mit der Mentalität zu tun, die Menschen haben?
Jetzt haben Sie vorhin davon gesprochen, dass es vor allem pragmatische Gründe waren, die Sie aufs Land gezogen haben. Ja. Jetzt gerade haben Sie auch von Sehnsucht gesprochen. Was ist denn das für eine Sehnsucht?
Naja, ich glaube, dass alle Menschen, die in der Stadt oder viele Menschen, die in der Stadt leben, eine Sehnsucht haben nach Entschleunigung, nach Entspannung, nach einem Zurück zur Natur, auch nach einem Aussteigen aus dem Hamsterrad der ewigen kritischen Selbstbehauptung und einer Sehnsucht nach einem Leben, das wieder stärker in Resonanz mit der Gemeinschaft, mit der Natur stattfindet. Und ich glaube, dass man so ein Leben auch dann vermissen kann, wenn man es gar nicht selbst erlebt hat. Das ist vielleicht so etwas, was wir insgesamt als Menschen vermissen, weil es im Zuge der Moderne und der Leben in den Städten auf der Strecke geblieben ist.
Also ist, Herr Fedder, ist das Landleben dann eine romantische Aussteigervision des Bürgertums?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das Landleben, so wie wir es heute auch dargestellt finden, in den Medien, Fernsehen, in Magazinen, Zeitungen und so weiter, das ist so eine romantische Fantasie von Menschen, die ja nicht eigentlich Landbevölkerung sind, in dem Sinne, dass sie in der Agrarwirtschaft arbeiten würden, dass sie Bauern wären, sondern das sind eben Handwerker, Büroangestellte, Manager, was weiß ich was für Menschen, die gerne auf dem Land leben möchten, um sich dort ihren Traum vom besseren Leben zu verwirklichen.
Ich stelle mir das westfälische Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind und das Sie schon mehrfach erwähnt haben, und diese Gemeinde am Ammersee, in die Sie gezogen sind, ziemlich unterschiedlich vor. Was haben die gemein?
Gemeinsam ist ein bestimmter Wesenszug von mentaler Provinzialität, würde ich sagen. Und die besteht darin, dass die Menschen meines Erachtens die Art und Weise, wie sie leben, gewisserweise moralisch überhöhen, also ihre praktischen Lebensvollzüge, wie sie ihr Leben organisieren, auch moralisch bewerten, sich auf eine Form von Werte beziehen, die sie dann gegen andere, diese Werte nicht teilen, verteidigen müssen. Und dass sie eine bestimmte Form von Gemeinschaft suchen, in der man eben gemeinsam etwas Gemeinsames will, ein gemeinsames Wollen hat und in dieser Wertegemeinschaft lebt. Und dabei vielleicht auch vergisst, dass die eigenen Werte, Überzeugungen und so weiter eben nur zufällig so sind und auch genauso gut anders sein können. Das ist ja vielleicht wirklich der Wesenszug von Provinzialität, dass man die Kontingenz der eigenen Werte und Überzeugungen vergisst oder übersieht.
Nun ist das ja eigentlich so, dass auf dem Lande Alteingesessene auf Neuzugezogene stoßen. Also diese Geisteshaltung, ist die denen dann gemeinsam? Oder gilt das jetzt nur für die Städter, die sich mit romantischen Vorstellungen vom Eigenheim im Grünen aufs Lande verirren?
Nee, sondern ich meine, da wo ich aufgewachsen bin, da gab es keine zugezogenen Städter. Das waren alles Dörfler, die dort über Generationen gelebt haben, meine Familie ja auch, die also alle in dem gleichen Sud zusammengerottet sind. Und ich habe den Eindruck aber, dass Menschen, die aus der Stadt rausziehen, eine gewisse Sehnsucht nach dieser Art von Gemeinschaft haben. Und dass die also vielleicht auch nicht nur wegen dem grünen Rasen und der schönen Luft rausziehen, sondern weil sie auch diese Sehnsucht haben nach etwas Überschaubarem, nach etwas Gemeinsamem, nach etwas Verbindenden und nach so einer Rückkehr in eine einfachere, überschaubarere Gesellschaft, in der man sich dann zugleich auch moralisch ausgezeichnet fühlen kann.
Diese moralische Auszeichnung, Überhöhung, die führt auch zur Gemeinheit, beschreiben Sie in Ihrem Essay. Reden Sie da aus Erfahrung? Sind Sie Ziel von Gemeinheit geworden?
Ja, ich habe sowohl in meiner Kindheit als auch jetzt am Ammersee die Erfahrung gemacht, dass die Art und Weise, wie sich dieser Gemeinwillen durchsetzt und wie diese gemeinsamen Werte verteidigt werden, durchaus eine Form von Härte und auch Gemeinheit hat, in der Art und Weise, dass es eine starke Form von sozialer Kontrolle gibt, die funktioniert über Beschämung, über Ausgrenzung, über Missachtung. Adorno hat das mal vor etwa 70 Jahren den Barbarismus des Landlebens genannt, also die Vorstellung, dass die Härte, die sich Menschen auch selber antun müssen, um sich dieser Gemeinschaft unterzuordnen, sie an andere weitergegeben wird und die Menschen auch bösartig machen kann.
Nun könnte man ja argumentieren, dass die Menschen aus der Stadt, die dorthin ziehen, ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt noch immer in der Stadt haben. Also dass sie körperlich auf dem Lande leben, aber geistig in der Stadt. Also sind die dann nicht eher freier?
Ist nicht mein Eindruck. Ich glaube im Gegenteil, dass auch die Städte dazu neigen, zu provinzialisieren, insofern es vielleicht auch allgemein einen Trend in unserer Gesellschaft gibt, so provinzielle Mentalitäten auszubilden in der Art und Weise, wie ich das gerade beschrieben habe. Wir sehen ja auch in der Politik, dass es immer wieder Versuche gibt, die Menschen dazu zu bringen, dass sie das wollen, was sie wollen sollen. Ja, also durch bestimmte Art von einem Nudges, also kleine Stupser, aber auch durch weit größere Bewegungen oder Angriffe, mit denen die Menschen dazu gebracht werden sollen, sich einem gemeinsamen Wollen, gemeinsamen Werten unterzuordnen und bei denen die Leute, die das dann vorgeben, glauben, sie wüssten besser, was die anderen Menschen wollen sollen. Ich glaube, es war Barack Obama, der als erster Präsident das aufgebracht hat, dass er zwei Vereinsökonomen, Sunstein und Thaler, engagiert hat, die ihm helfen sollen, durch so kleine Nudges, die Amerikaner dazu zu bringen, dass sie wollen, was Obama dachte, was sie wollen sollen, in der Überzeugung, dass man selber besser wisse, was für die Menschen gut und richtig ist.
Manipulation, um soziale Konformität herzustellen.
Genau.
Nun, die soziale Kontrolle, meinen Sie denn, dass die tatsächlich größer ist auf dem Lande als auf der Stadt?
Ja.
Aber die gibt doch auch sozialen Halt.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die am anderen Seeufer eine Kulturinitiative leitet. Und die hat zu mir gesagt, naja, also was Sie da beschreiben, das ist vielleicht auf Ihrer Seeseite so. Bei uns ist es aber ganz anders. Bei uns ist es nicht so, dass wir uns in das Leben anderer Menschen einmischen und ihnen zeigen möchten, was sie wollen sollen. Bei uns ist es so, dass die Menschen das von selber aus suchen. Ich zum Beispiel, sagt die Frau, in meinem Verein bin immer wieder erstaunt, dass die Menschen von mir gesagt bekommen möchten, was sie wollen und was sie tun sollen. Und da sieht man,
dass das Nudgen noch nicht weit genug ging?
Ja, also ich habe den Eindruck, also man glaubt immer, die anderen sind vielleicht reaktionär, ich selber bin aber liberal, aber die Erfahrung gemacht, dass eben dieser Umzug auch auf das Land die Menschen verändert. Da ganz interessant, auch mit einer Gruppe von Landfrauen aus Brandenburg gesprochen, nur eine erzählte, dass sie noch mit dem ersten Kind noch in Spandau lebt, in so einer Siedlung, und da klingt es an ihrer Tür plötzlich, jemand kommt rein, sagt, komm so mit, und hat im Hof ihren Mülleimer ausgekippt und sagt, jetzt schauen Sie mal hier, wo gehört das hin und wo gehört das hin und das hin und so weiter. Jetzt bitte neu sortieren. Du spinnst wohl, und es ist dann nach oben gegangen, ich muss hier wegziehen, ist dann ausgerechnet aufs Land gezogen in Brandenburg und hat gesagt, nach einem halben Jahr hat sie selber angefangen, sich jede Nummer aufzuschreiben von den Autos, die Fremdautos, die da vorbeigefahren sind. Und hat also dieses spießbürgerliche Überwachen und Kontrollieren des anderen, ja. Und jetzt ist aber Ruhe da drüben, sonst kommt die Polizei, ja. Das hat sie selber aufgenommen, so als würde das in eine Art von Osmose in den Charakter der Menschen eindringen. Das heißt nicht, dass es allen so geht. Man muss sich, glaube ich, schon stark dagegen wehren, dass es einem nicht so geht. Und ich glaube, dass viele Menschen daran auch Freude haben.
Haben Sie sich denn eigentlich auch angepasst, also quasi integriert?
Ich habe es versucht, aber mir ist es nicht so leicht gefallen. Also vor allen Dingen äußerlich. Als ich noch in der Stadt wohnte, hatte ich 10 Jogginganzüge. Habe mich sozusagen diesem entspannten Laissez-faire, wie es da bei uns im Fünfseenland so üblich ist, angepasst. Mit dieser Form von Gemeinschaft, gemeinsamen Wollen habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich einerseits die Dinge so machen möchte, wie ich es so richtig halte, weil ich andererseits aber den Menschen auch nicht vorschreiben möchte, wie sie es machen sollen.
Haben Sie sich dann also selber dafür gesorgt, dass Sie ausgegrenzt werden? Was für ein Status ist das? Ist das der Status des Paria oder ist das der Status des Kauzes, den Sie haben?
Das kann ich selber nicht. Da müssen Sie meine Mitmenschen, meine Nachbarn fragen.
Das kann ich leider nicht von Berlin aus.
Ja, natürlich.
Aber.
Ist doch klar. Schauen Sie, ich habe...
Wie war denn zum Beispiel die Reaktion auf das Buch jetzt? Also sind Sie da ausgegrenzt worden? Hat es jemand in Ihrer Nachbarschaft gelesen?
Es haben einige gelesen. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen. Zum Beispiel die Frau, die für das SZ-Interview das Foto gemacht hat mit mir, schrieb mir nachher, sie hätte sich daraufhin das im Buch gekauft und sie müsste sagen, diese Erfahrung von Ausgrenzung, Beschämung, hätte sie selber auch gemacht. Sie sei Anfang der 90er Jahre mit ihrem Mann aus der Tschechoslowakei hergezogen und sie hätte die ersten 5 Jahre jeden Abend nur geweint. So böse seien die Menschen zu ihr gewesen. Ich habe zu Hause ein ganzes Postfach voller E-Mails, vor allen Dingen von Frauen, die mir gesagt haben, wir sind aus Karlsruhe Stadt nach Oberhaching gezogen, oder wir haben uns in Weilheim auf dem Dorf ein Haus gekauft. Und das, was Sie beschreiben, was zuweilen als Zuspitzung verstanden wird, das ist genauso. Gleichzeitig gibt es auch eine ganze Menge Leute, die sich damit eben angegriffen fühlen. Bei uns im Ort gibt es ein kleines Online-Magazin, das etwa jetzt so eine Art Befragungsrunde aufmacht, so eine Art von Artikel und eine Interviewserie, das sein Buch bespricht mit so einer Einleitung, die geht etwa derart, vor einem 3 Jahren hat er uns schon als reichen Pöbel beschimpft. Jetzt haben wir in der Zeitung gelesen, dass er in seinem Buch schreibt, dass wir alle reaktionär und im Gemein sind. Stimmt das eigentlich? Dann werden Menschen gefragt, ob sie wirklich so gemein sind, wie ich sie beschreibe, oder ob sie das anders sehen. Genauso gab es im Tagesspiegel, habe ich mal so ein kleines Best-of gemacht, und da gab es viele 100 Kommentare, wo Leute gesagt haben, entweder der hat recht oder aber der soll auch bitte nach Hause gehen, wenn er nichts ab kann, dieses weinerliche Weichei, zurück in die Stadt, wenn du es auf dem Land nicht ertragen kannst und so weiter. Also die Reaktionen sind durchaus gespalten. Die ich am besten finde, sind immer die, wo Leute sagen, du hast schon recht, die anderen sind so, ich aber nicht.
Erleben Ihre Kinder eigentlich das Leben auf dem Lande anders als Sie oder stoßen die da auch auf Grenzen?
Meine Kinder sind auf dem Land wahnsinnig glücklich, weil sie dort sehr frei und selbstbestimmt leben können, viel freier als in der Stadt möglich wäre. Die können sich fast ganz frei bewegen, muss weniger auf die aufpassen, es gibt weniger Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Sie sind im Kindergarten, in der Schule, in ihren sozialen Umfeldern und Sportvereinen sehr gut integriert. Was eben auch daran liegt, glaube ich, dass es einfach ganz wahnsinnig nette und liebenswürdige Mädchen sind, die man gar nicht mögen kann.
In Ihrem Essay zeichnen Sie aber auch Parallelen der wachsenden Landlust mit dem Zuspruch zur radikalen politischen Rechten. Was ist dann beispielsweise in den östlichen Bundesländern, wo Pegida entstand, wo der Zuspruch in Stadt und Land zur AfD unter den Eingesessenen, also von vornherein Eingesessenen hoch ist, im Westen aber viel weniger? Also stimmt diese Diagnose, die Sie da stellen?
Na, meine Diagnose ist ja zunächst einmal gewesen, ich habe mir angeschaut, woher kommt eigentlich diese neuliche Landlust, die ja mittlerweile Millionen von Magazinen verkauft und Fernsehsendungen füllt und so weiter. Und man kann eben sehen, dass die neulich aufgebracht worden ist, Anfang der 90er Jahre etwa von den Rechten. Das war eine Zeit, da wollte keiner aufs Land, das Land war abgehängt und traurig, das war die Region der Loser, vor allen Dingen im Osten. Aber gerade die Rechten sind dann da hingezogen und haben angefangen, das Landleben als das bessere Leben zu verkaufen und das Landleben verbunden mit so einer rechtskonservativen Propaganda, also die im Rückkehr zur heimischen Scholle, der mythische Atem der Geschichte, im Rauschen der Wälder mit Buntspecht und Biber abends auf der Heide stehen und Feldherrenreden halten und so weiter. Und die deutsche Presse hat sich ja nicht entblödet, jedes Jahr mehrfach zu diesen Gestalten hinzufahren, um mit ihnen gemeinsam auf der Panflöte das Lied vom schönen Leben auf dem Lande zu spielen. Und so ist diese Verbindung von rechten Gedankengut und Landleben langsam in die Medien gesickert, wo sie dann meines Erachtens verbunden worden ist mit so einer Landlustpresse, die Journalismus verwechselt mit Tourismusbroschüren.
Ja, nennen wir ein paar Namen. Sie nennen in Ihrem Essay zum Beispiel Götz Kubitschek und Ellen Kosica, Aussteiger auf der ganz, ganz rechten Seite.
Bote Strauß ist zu nennen auch.
Ja, also die Romantisierung des Landlebens von Rechtsradikalen, wieso gerade von denen? Worauf berufen die sich?
Das Landleben ist seit dem 19. Jahrhundert etwa, also seitdem es diesen Widerspruch zwischen moderner Stadt und vormodernem oder bisschen langsamer Land gibt, auf ein romantisches Bild vom Land als Gegenentwurf zum modernen Leben, in dem die bestimmte Verwerfungen der Moderne noch nicht greifen, dem es vor allen Dingen sowas gibt wie Resonanz mit der Umwelt, mit der Natur und ein Leben in der Gemeinschaft. Und gerade diese Idee von Gemeinschaft ist ja eine, die sowohl die Rechte als auch die linke Landlust miteinander verbindet und die, glaube ich, heute auch noch viele Menschen anspricht. Hm. Die Wertegemeinschaft.
Diese linke Landlust übrigens, ich erinnere mich, in den 70er Jahren gab es Landverklärungen, zum Beispiel im Niedersächsischen gab es Kommunen, die wollten zurück zum Land, weg von der kapitalistischen Fremdbestimmung. Mhm. Gibt es das überhaupt noch? Oder haben die voll und ganz den Rechtsradikalen das Feld überlassen müssen?
Nee, das gibt es immer wieder. Ich beobachte das auch bei uns am Ammersee. Ich merke aber, oder mein Eindruck ist, dass viele von denen sich ihren Traum vom linksalternativen Leben auf dem Lande nur erlauben können, weil es im Hintergrund jemanden gibt, der ihnen das Haus gekauft hat oder so. Also es ist ja relativ schwer, auf dem Land sein Auskommen zu haben, wenn das Geld eben nicht aus der Stadt kommt. Schon das klassische Buch von Henry David Thoreau, Walden oder Leben in den Wäldern, ist ja eines, dass das alternative Leben auf dem Land als ein günstigeres und nicht kapitalistisches und sparsames Leben anpreist, das aber verschweigt, dass auch Thoreau das nur finanzieren konnte, weil er Erbe einer kleinen Fabrik war, durch die er Geld zuschießen konnte. Und ich glaube, dass dieses Ideal eines linksalternativen Lebens auf dem Lande einfach eine Fantasie von linksbourgeoisen Erben ist, die sich damit vor allen Dingen auch nochmal moralisch vom Bürgertum abgrenzen wollen, vom konservativen Bürgertum.
Sie haben vorhin auf die ganzen Landlust-Magazine verwiesen, die so ein unrealistisches Bild vom Landleben machen. Nun hat sich in den letzten Jahren ja hierzulande auch so ein literarisches Genre etabliert, das sich mit dem Leben auf dem Lande befasst. Und zwar nicht unbedingt geschönt. Also Bücher von Julie C., Dörte Hansen und anderen, die zeigen ja auch Desillusionierung, die zeigen Zwist und Borniertheit. Könnte das Leben auf dem Lande anders sein, also mit einer anderen Geisteshaltung besser sein?
Ich denke schon. Und zwar, ich denke, das wäre ein Landleben, das nicht provinziell ist.
Nicht provinziell, na gut, aber was heißt das denn dann?
Naja,
nicht provinziell?
Also einem Landleben, in dem sich die Menschen bewusst sind, dass die Art und Weise, wie sie die Dinge machen, eben einfach auch ein Versuch ist, mit den Herausforderungen des Lebens zurechtzukommen und dass darin nicht unbedingt eine moralische Überlegenheit gegenüber anderen Formen der Lebensorganisation besteht. Also ob ich jetzt meine Kinder so oder so erziehe, ob ich Männer oder Frauen liebe, ob ich verheiratet bin oder mit 8 Männern zusammenlebe oder wie auch immer. Das sind ja alles Fragen, die man nicht moralisch bewerten muss, sondern wo es darum geht, inwiefern gelingt das diesen Fragen, gelingt es damit, die Lebensherausforderungen zu bewerkstelligen. Und es wäre auch ein Leben, in dem man sich nicht auf Werte bezieht, die eben immer verteidigt werden müssen, weil jeder Wert nur durch Werte begründet werden kann und damit immer zum Kampf herausfordert, sondern ein Leben, das von diesen Werten absieht und sich einfach fragt, inwiefern kann ich meine Wünsche und Interessen in ihrer Verwicklung dem anderen zumuten, was bin ich dem anderen schuldig? Und auch ein Leben, das vielleicht bereits in anderen als radikal Fremden und anderen anzuerkennen. Das Tolle am Landleben ist ja, dass die meisten Menschen, die dort leben, oder viele gerade in diesem Landleben, in dem, das ich jetzt führe, zugezogene sind. Und dass man nicht hinkommt und sagt, jetzt sind wir eine neue Mutter, sondern sagen, wir sind alle hier fremd, wir sind alle im Exil. Und dass man den anderen, das radikal Fremden und anderen begreift, der auch unverstanden ist, was anderes will und was anderes möchte, mit dem man vielleicht gar nicht so viel gemein hat, außer die Sehnsucht nach einem anderen Leben und vielleicht auch die Bewunderung für die Schönheit der Natur. Es ist ja auch bemerkenswert, wenn man mit Leuten spricht, die so auf dem Land so eine Sommerfrische haben oder ein Ferienhaus. Also neulich sagte eine Leserin von einem Buch, sagte, naja, also wenn ich mal im Ferienhaus am Wilden Kaiser bin, dann sind diese ganzen Leute, die mir hier in dem grünen Wald so sehr auf den Sack gehen, furchtbar nett, weil wir nämlich alle auf dem Balkon stehen und sagen, schaut doch mal, wie schön das Alpenpanorama ist. Also ich glaube schon auch, dass diese Liebesschönheit der Natur etwas ist, was uns in einem stärkeren Maß verbinden kann, als es bestimmte Werte sind.
Aber diese Liberalisierung und diese Toleranz, die jetzt aus Ihrer Schilderung spricht, das ist ja eigentlich etwas, was das Stadtleben auszeichnet, beziehungsweise was sich all die Landflüchtigen, also die ehemaligen Bauern und so weiter und so fort, die vor Generationen vielleicht schon vom Dorf in die Stadt geflohen sind, dort erwartet haben. Also läuft das Ganze nicht auf eine Urbanisierung des Landlebens hinaus?
Ich denke nicht, weil ich glaube, dass im Gegenteil auch die Städte provinzieller werden. Man sieht das ja auch, dass in vielen Städten sich immer stärkere sozusagen provinzielle Zentren herausbilden, also Viertel, in denen eine mögliche Homogenisierung der Bewohner versucht wird und in dem eigentlich die gleichen Mittel der sozialen Kontrolle, Ausgrenzung, Beschämung zum Beispiel, angewandt werden wie woanders, nur eben zur Verteidigung anderer Werte. Also da muss man dann eben ein Lastenrad haben und ein Elektroauto und eine bestimmte Art von Mütze und darf nur Craftbier trinken und so weiter. Also auch ich glaube, dass wir als Gesellschaft insgesamt dazu neigen, wieder stärker sozial homogene Gruppen auszubilden, denen so ein bisschen Liberalität und Einsicht in die eigene Zufälligkeit fehlt.
Also wer sich von Ihnen ein Lob der Stadt erwartet hat, der ist falsch gepolt.
Überhaupt nicht. Also dieser alte Gegensatz von Stadt und Land, wo das Land die Stadt ernährt und die Stadt so der Marktplatz ist, an dem es dann auch eben liberaler zugeht, weil die Dinge stärker durch das Geld bestimmt werden, den gibt es heute, glaube ich, weniger, weil eben auch die Städte provinzialisieren und auch die Hauptstadt provinzialisiert und auch die Kabinette und Thinktanks und so weiter. Ich denke, dass sich das Dorf ausweitet und mittlerweile eigentlich überall ist.
Herr Dr. Fedder, zum Schluss. Das Landleben ist nicht einfach, auch wenn die Großstädter das gerne so hätten. Und lustig ist es auch nicht. Hat das Leben auf dem Land ein falsches Image?
Ja.
Nämlich?
Naja, als ein Leben, in das man aussteigen kann aus dem modernen Leben. Aber und dass man vielleicht auch wählen kann, wie so eine Art von Konsumentscheidung oder so. Aber es ist tatsächlich so wie Auswandern. Man kommt von der Gesellschaft in die Gemeinschaft.
Vielen Dank, Herr Dr. Fedder.
Ich danke Ihnen.
Das Befinden auf dem Lande, darum ging es im Gespräch mit dem Philosophen und Familienvater Björn Fedder. Und so lautet auch der Titel seines Essays über die Verortung dieser Lebensart. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.